So weit, so gut.
Willkommen zu einer neuen Folge So weit, so gut.
Endlich wieder zu zweit vereint im Studio. Ich bin Sophie.
Ich bin Sophia.
Und heute wollen wir uns mit Vorurteilen beschäftigen. Vorurteile übers Reisen, über unsere eigenen, aber auch über eure Vorurteile wollen wir sprechen.
Ganz genau. Wir hatten euch nämlich gefragt auf Instagram, ob ihr Vorurteile habt gegens Reisen oder gegen Reisende. Und wenn ja, dann welche? Und da kam ziemlich viel Feedback, was ich auch echt cool finde. Also vielen Dank an der Stelle. Und ja, so als Einstieg, Sophie, was würdest du sagen, was sind überhaupt so Vorurteile beim Reisen und warum gibt's die überhaupt?
Ja, warum es die gibt, das würde ich auch gern mal wissen. Aber was ich auf jeden Fall beim Reisen gemerkt habe, man kommt nicht drum herum. Und wir stoßen immer wieder drauf und vor allem können wir uns selbst auch einfach nicht davon frei machen. Und natürlich fragt man sich dann, wo kommen die überhaupt her? Die müssen ja irgendwie eine Berechtigung haben. Und vielleicht ist ja manchmal auch sowas, irgendwas dran. Und dem wollen wir ja gerne heute mal auf die Spur gehen.
Ja, ganz genau. Und vor allem nicht nur quasi uns selbst rechtfertigen und verteidigen gegenüber all den Leuten, die uns im Laufe des Lebens Vorurteile gegen unser Reiseverhalten quasi einen Kopf geworfen haben, sondern wirklich uns mit uns selbst und unserem eigenen Reiseverhalten auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen die Idee und wir gucken mal, wo das hinführt, ne?
Ganz genau.
Dann lass mal loslegen. Wir haben eine erste Frage aus der Community. Nein, Frage stimmt nicht, ein Vorurteil. Und das kam nicht nur einmal. Ich glaube, das kam safe so dreimal mindestens.
Und das kann gut sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich selbst so in Gesprächen so immer wieder mir anhören muss.
Das stimmt. Wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Das Vorurteil heißt, Reisen ist teuer.
Ist denn Reisen teuer, Sophia?
Es ist, wenn ich ehrlich bin, klar, es ist teurer, als wenn man zu Hause auf der Couch sitzt. Jedenfalls außer, nee, nicht außer, selbst wenn man in einem anderen Land auf der Couch sitzt, ist es auch immer noch teurer. Ja, ich weiß nicht, das ist halt so der Punkt, ne? Aber wenn du zu Hause was unternehmen möchtest, dann kostet das auch Geld und es kommt sehr darauf an, wie man reist.
Ja, und also ich glaube, meine unpraktische Antwort darauf wäre jein, weil Reisen ist ja nicht gleich Reisen. Es kommt darauf an, wie gestaltest du das Reisen? Also was sind überhaupt deine Ansprüche? Mir geht es beim Reisen vor allem darum, neue Kulturen, neue Menschen kennenzulernen, Landschaften zu sehen. Und das Drumherum spielt nur so eine mittelgroße Rolle. Also mir ist es egal, ob ich dann vielleicht ein bisschen länger dahin brauche. Gut, brauche ich natürlich Zeit, aber dass es dann vielleicht eine günstigere Anreise dadurch sein kann oder dass ich mal im Hostelbett schlafe oder campen gehe. Aber wenn man natürlich eher hochpreisige Hotels bevorzugt, dann kann man natürlich nicht sagen, dass Reisen günstig ist, ganz und gar nicht.
Ja, voll. Und natürlich kann man dann auch wieder das genau andersrum sehen. Also quasi eine Flugreise ist aktuell meistens günstiger als zum Beispiel eine Zugreise. Das ist natürlich dann wieder etwas, was man abwägen muss. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass günstiges Reisen quasi das coole, hippe, umweltfreundliche und kulturnahe Reisen ist. Aber
definitiv nicht.
Aber in der Regel schon, ne? Also was so Übernachtungen und sowas angeht.
Das auf jeden Fall. Also das kommt ja einfach darauf an, was man auch erwartet. Und ich finde, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Vorurteil, es kommt halt auch darauf an, wie viel Zeit man eben hat.
Das ist voll wahr, ja. Absolut.
Denn was ihr uns auch geschrieben habt, ist, man muss sich sehr viel Zeit nehmen, um alles richtig aufsaugen zu können.
Ja, ich würde wieder, wie so oft, wahrscheinlich wie bei jedem Vorurteil sagen, es kommt ein bisschen drauf an. In dem Fall würde ich sagen, es kommt drauf an, wo man hinreist und was man sich vornimmt. Genau, also klar, ich finde grundsätzlich, mehr Zeit ist immer gut, weil man einfach eine ganz andere Tiefe für den Ort bekommt, an dem man ankam und einfach viel mehr Menschen kennenlernen kann. Viel mehr als nur so die klassischen Touri-Hotspots ab, abklappern kann.
Ja, und tendenziell würde ich, glaube ich, diesem Vorurteil eher zustimmen, weil ich glaube schon, dass man auch in kurzer Zeit einiges erleben kann und eine gute Zeit haben kann und vielleicht genug für sich selbst aufsaugen kann. Aber ich glaube, wenn ich einfach mehr Zeit an einem Ort verbringe, dann habe ich die Möglichkeit, mehr zu sehen, mehr überhaupt wahrzunehmen mit allen Sinnen, mehr Leute kennenzulernen, mich mehr auf diese Leute einzulassen, auf diesen Ort einzulassen. Und ja, deswegen würde ich eher tendenziell sagen, ja, man muss sich Zeit nehmen, um alles intensiv aufsaugen zu können, wenn man das denn so möchte.
Ganz genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sophie, würdest du trotzdem reisen, wenn du nur ein Wochenende hast und quasi aber unbedingt dort und dort und dorthin möchtest? Oder würdest du dann grundsätzlich sagen so, nee, dann fahre ich nur bis nach, keine Ahnung, Köln?
Doch, also Köln ist auch schön, by the way, aber ich glaube, das ist gar nicht immer genau das Ziel. Also ich möchte gar nicht immer alles richtig aufsaugen können. Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur eine Neugier, irgendwas Bestimmtes gesehen zu haben, irgendwas Bestimmtes erlebt zu haben, ohne, ja, dieses, was ich eben beschrieben habe, alles mit allen Sinnen intensiv wahrzunehmen. Das ist gar nicht immer das Ziel. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann muss ich mir auch nicht viel Zeit nehmen, würde ich sagen.
Das ist ja dann so ein bisschen, als würde man Smalltalk mit einem Ort haben, oder?
Ja.
Weil ich meine, wie wenn man Menschen kennenlernt, man mit manchen will man so einen richtigen Deep Talk haben, mit denen will man so über Religion und alles sprechen.
Mhm.
Und mit manchen redet man einfach mal übers Wetter und das ist auch voll okay so.
Eben, das reicht ja eben auch manchmal. Und warum gefallen uns denn mal kurze Wochenendtrips? Da geht es nicht darum, die Stadt intensiv aufzusaugen. Da geht es darum, einfach mal rauszukommen, was Neues zu sehen, vielleicht irgendwas Bestimmtes zu sehen. Und möchte ich diese Stadt wirklich aufsaugen, dann plane ich meine Zeit anders.
Okay, also dem stimmen wir zu insgesamt. Nächstes Vorurteil, ich nehme schon mal vorweg, ich stimme dem auch zu. Es heißt nämlich, Reisen bildet.
Du stimmst dem zu?
Ja, schon.
Warum?
Ich finde, alles, was man beim Reisen erlebt, jedenfalls bei dem Reisen, was ich bisher gemacht habe, ist Horizont erweiternd, auch wenn das kitschig klingt und so. Und alles quasi, was einen so ein bisschen aus seinem eigenen persönlichen Alltag und der eigenen Blase und der eigenen Lebensrealität rausbringt, das bildet ja ganz automatisch auf die ein oder andere Art und Weise. Vielleicht lernt man dadurch keine Algebra, aber man lernt ja andere Menschen kennen, andere Kulturen. Ich weiß nicht, alles, oder? Willst du nicht sagen?
Ich stimme dir definitiv zu, aber das ist auch wieder sehr auf mich selbst bezogen. Ich finde, die Reisen, die ich unternehme, die bilden auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt ziemlich eingebildet gerade klingt, finde ich.
Ja, wir sind einfach so gebildet, Sophie.
Aber ich würde trotzdem, glaube ich, nicht sagen, dass Reisen allgemein bildet, weil es gibt ja auch, was weiß ich, Partyreisen und dann ist mein Ziel ja nicht, diese Kultur kennenzulernen, sondern ich möchte dieses Wochenende besonders günstig saufen gehen. Also, um das jetzt mal ein bisschen plakativ darzustellen.
Saufkultur ist doch auch ein Ding.
Jetzt, wo du sagst, bildet das dann auch, wenn das Wort Kultur da drin steckt?
Die Frage ist, ob die Bildung quasi wieder so ins Negativ rutscht, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat.
Ja, okay. Obwohl Alkohol ja theoretisch ja auch irgendwie so ein Teil der Kultur ist, ne?
Ja, voll.
Ich meine,
die Ballermann-Kultur.
Da sind wir schon wieder beim nächsten Vorurteil. Ja. Über Mallorca-UrlauberInnen fangen wir jetzt gar nicht erst an zu reden.
Fangen wir gar nicht mehr an, ne? Das ist auch nämlich gar nicht von euch. Euer nächstes ist, alleine reisen ist gefährlich.
Das ist wirklich so ein Ding, finde ich. Also das ist wirklich ein Ding, was man sich total oft anhören muss, wenn man auf Solo-Reisen gehen möchte, wenn man darüber spricht. Und komme ich nicht drum herum, schon das nächste mit reinzunehmen. Aber das ist vor allem, was damit zu tun hat, ob man weiblich ist oder eben nicht.
Ja.
Oder weiblich gelesen wird. Und ich glaube, das denken viele, die es vor allem noch nie alleine probiert haben, auf Reisen zu gehen. Und ich glaube, natürlich gibt es Momente, wo es gefährlicher ist, alleine unterwegs zu sein. Und natürlich fühlt man sich als Frau auch mal unsicherer, wenn man irgendwie alleine in der dunklen Gasse unterwegs ist. Aber tendenziell ist Reisen nicht dadurch gefährlich, dass man alleine unterwegs ist.
Mhm. Ja. Ja, ich denke auch. Also das ist nicht anders als im Alltag auch. Das hatten wir ja auch schon mal in einer vergangenen Folge.
Ja.
Und deswegen würde ich grundsätzlich mit dem Wissen im Hinterkopf eher sagen, nee, oder?
Nee, also ich glaube, wenn man alleine reist, dann ist man anders vorsichtig. Aber ich bin ja nicht, ich laufe ja nicht blauäugig durch die Welt, nur
ja,
weil du jetzt dabei bist.
Ja, ja, eben.
Ne? Also das ist ja,
eben.
Deswegen, ich weiß, also ich bin ja nicht davon überzeugt, nur weil Sophia jetzt an meiner Seite ist, kann mir deswegen nichts passieren. Also ich will dir nichts nahe
treten. Ich kann schon gut Karate, ne? Also ich, normalerweise.
Das glaube ich sofort, aber ne, das ist ja kein Argument, nur weil eine zweite Person
ja
dabei ist, ist es weniger gefährlich.
Ja, das stimmt.
Und außerdem dient dieser Podcast ja auch dazu, euch zu animieren und zu zeigen, dass Alleinreisen toll ist und dass es viel mehr bringt, als dass es einem in irgendeiner Weise schaden wird.
Ganz genau. Genau, und das nächste Vorurteil hängt ganz eng damit zusammen, nämlich Alleinreisen wird unterschätzt. Also quasi grundsätzlich sagen Leute so, Alleinreisen ist schlecht, ist nicht nur gefährlich, ist einfach, es macht keinen Spaß und so. Wenn man nicht seine eigenen Erfahrungen teilt mit anderen Leuten, dann warum erlebt man sie quasi? Also das ist jetzt sehr drastisch und auch schon sehr mit einer großen Konnotation verbunden. Aber ja, genau, das ist so ein bisschen das Vorurteil, das wir aus der Community bekommen haben.
Ich glaube, wir wiederholen uns eigentlich die ganze Zeit nur, aber alleine reisen ist großartig und alleine reisen bietet so viele Möglichkeiten, vor allem über sich selbst hinauszuwachsen. Und jetzt können wieder nur kitschige Floskeln kommen, aber es ist einfach das und ich glaube,
ja,
alleine reisen ist eher eine Chance.
Ja. Gehe ich gar nicht groß weiter drauf ein, ich stimme dir zu. Und geh auch schon zum nächsten weiter. Sophie, denkst du, was bekannt ist, ist auch gut?
Ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich schwierig zu sagen. Weil möchte ich nach Paris reisen, ohne den Eiffelturm gesehen zu haben? Und natürlich ist es irgendwie, nervt es einen, wenn Massen von TouristInnen da irgendwie unterwegs sind und man lange anstehen muss oder so, aber ich frage mich schon, es hat doch auch einen Grund, warum manche Sachen irgendwie so eine Bekanntheit bekommen haben. Und es sind ja oft irgendwie imposante Bauwerke mit traditionsreicher Geschichte und sowas. Also das ist doch, sowas möchte man doch schon auch gesehen haben, oder?
Ich gebe dir ehrlich gesagt recht. Also ich finde, das wird schnell abgestempelt als etwas, was nur die Leute, die sich so eine Pauschalreise geholt haben, quasi sich reinziehen. Aber ich denke auch, in den allermeisten Fällen, man kann sich ja auch im Vorhinein informieren, ob das auch wirklich was für einen selbst ist, aber in den allermeisten Fällen hat das ja schon einen Grund, warum es bekannt ist. Ich würde dem grundsätzlich zustimmen und dazu aber einmal sagen, dass ich nicht sagen würde, dass in Umkehr quasi was unbekannt ist, ist auch schlecht oder ist schlecht, dem würde ich auf keinen Fall zustimmen. Aber genau, was bekannt ist, ist auch gut. Warum nicht, ne?
Ja, definitiv. Und ich finde, deine Ergänzung passt eigentlich ziemlich gut. Was bekannt ist, ist auch gut und einfach offen bleiben, sich auch unbekannte Dinge anzuschauen,
ja, genau,
und raus aus den Touristen-Hotspots sich daraus zu bewegen. Und ich glaube, die Mischung macht es dann auch am Ende.
Voll.
Okay, dann geht's weiter mit unserem nächsten Vorteil. Sophia, bist du der Meinung, je mehr Planung, desto besser?
Also, Planung macht Spaß. Nee, ja, machen wir uns nichts vor. Das ist so ein großer Teil der Reise. Der macht uns beiden ja auch, wie ich weiß, ganz, ganz, ganz viel Spaß, sich einfach mal rauszuschreiben, wo man hin will, ein bisschen so Infos übers Land und etc. etc. Trotzdem finde ich, kommt es drauf an, wie man plant. Also wenn man so plant, dass man verbissen einen Zeitplan hat, den man einhalten muss, den man nicht irgendwie mal zur Seite legen kann, dann würde ich sagen, nö. Deswegen würde ich grundsätzlich auch, glaube ich, eher Nein sagen. Nicht je mehr Planung, desto besser, sondern Planung ist ja auch nicht gleich Vorbereitung und ja, also muss nicht sein, oder?
Also ich würde den Satz auch ein bisschen umformulieren, weil je mehr Planung, desto besser. Nein, vielleicht in manchen Fällen, wenn man sowas ganz Spezielles, was weiß ich, eine spezifische Wandertour über mehrere Tage, da macht es schon Sinn, das genau auszuarbeiten. Aber man muss auch nicht wissen, wo man sich zu welcher Minute des Tages gerade befindet. Aber allgemein gehört für mich die Planung halt auch mit zur Vorfreude dazu. Und ich habe es, glaube ich, schon mehrfach in anderen Folgen erwähnt. Ich liebe es halt einfach, mich auf diese Reise vorzubereiten, einzulassen. Und diese Planung macht mich halt immer schon so richtig zappelig und da freue ich mich einfach noch mehr drauf, auf das, was mich dann da erwartet, weil nur durch die Planung weiß ich ja, was das Land so zu bieten hat. Aber vor Ort finde ich es dann einfach schön, nicht nur die geplanten Sachen durchzuziehen, sondern auch einfach mich mal treiben zu lassen. Und das ist genau das Gleiche wie mit dem, was bekannt ist, ist auch gut. Die Mischung macht's für mich dann am Ende. Mhm. Also Planung ist überhaupt nichts Schlechtes. Und gerade wenn man Zeitpläne hat, um irgendwie Anschlüsse zu bekommen oder so, ist es super wichtig. Aber manchmal ist es auch okay, die Planung einfach mal über Bord zu werfen.
Und ich finde, man kann ja auch so planen, dass man trotzdem frei bleibt. Also, oder sei es, dass man sich ein Interrail-Ticket holt. Dann hat man die Planung quasi dadurch, dass man dieses Ticket hat. Aber du bist immer noch in deinem Rahmen dessen, was du machen kannst, total frei. Ja, ganz anderer Punkt. Sophie, würdest du sagen, als Tourist nervt man die einheimische Bevölkerung?
Finde ich auch irgendwie eine schwierige Frage, weil ich bin ja meistens, also wenn ich selbst die Reisende bin, dann bin ich ja nicht Einheimische und deswegen kann ich es schwer beurteilen. Mhm. Außer dass natürlich so ein bisschen die Reaktion und ich habe tatsächlich, also ich glaube, oftmals eher so das Gefühl gehabt, dass die Leute einfach eher gastfreundlich sind. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf mich selbst übertrage und denke, wenn hier TouristInnen unterwegs sind, dann nerven die mich vielleicht eher an so Hotspots, wo es jetzt richtig voll ist und alle ihre Kameras zücken. Aber so an sich freue ich mich doch, dass jemand Interesse an meinem Land, an meiner Kultur hat. Und eigentlich freue ich mich dann eher, da vielleicht noch helfen zu können und meinen Beitrag zu leisten. Also ich glaube, das, was ich erfahren habe, war meistens eher Gastfreundschaft. Aber es kommt natürlich sehr auf den Platz an, von dem wir jetzt sprechen, ne? Also oder dem Ort.
Das ist auch so ein bisschen das, was ich denke. Also ich sehe das schon kritischer. Ich würde schon grundsätzlich sagen, das kann schon zutreffen. Also gerade bei, was weiß ich, bei Städten wie Amsterdam oder sowas, da habe ich wirklich von allen Seiten, also von wirklich fast allen Menschen, die ich auf Reisen getroffen habe, die aus Amsterdam sind, die meinen, das ist furchtbar. Einfach aus verschiedenen Gründen. Also einfach, weil es zu voll ist, weil es zu touristisch ist, weil es halt nichts mehr klassisch Niederländisches hat. Weil die Wohnpreise, und das ist ja auch da genauso wie in ganz, ganz vielen Städten, ne, einfach ein Riesenproblem. Die Wohnpreise steigen heftig an. Du kriegst kaum noch ein bezahlbares Zuhause. Also es ist quasi eine reine Touri-Stadt für manche Leute ab irgendeinem Punkt. Und ja, also neulich, als ich in Barcelona war, da standen auch überall so Graffitis, sowas wie Tourismus tötet die Stadt und sowas. Also schon, man merkt, finde ich, schon manchmal so, oh, das ist gerade schon so eine Stadt, wo das vielleicht ein bisschen too much ist.
Ja, das ist auch genau das, was ich eben meinte mit diesen Orten, dass gerade so eine, also Amsterdam ist jetzt wahrscheinlich die bekannteste Stadt in den Niederlanden und natürlich ist die dann auch frequentiert und die Gassen sind teilweise sehr eng und natürlich wird es dann auch voll und das sind genau diese Orte, die ich meine, aber trotzdem habe ich nicht immer das Gefühl, gerade in so ein bisschen verlasseneren Orten, ruhigeren Orten, dass da oft auch eher Gastfreundschaft herrscht.
Ja, voll. Okay, das ist schon ein Punkt, der ist auch schon ein großes Thema. Da sollten wir irgendwann mal eine ganze Folge drüber machen, ist meine Meinung. Reisen kann sehr umweltschädlich sein, insbesondere Flugreisen.
ich glaube, da kann man nur mit einem sehr fetten Ja drauf antworten.
Ja. Ja, vor allem so, wie es formuliert ist. Reisen kann sehr umweltschädlich sein und ja, das kann es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist Reisen umweltschädlicher als wieder mal das Couchbeispiel auf der Couch zu sitzen zu Hause.
Ja, definitiv. Ich meine, klar, es gibt immer Ausnahmen, wenn wir einfach loslaufen, wenn wir mit dem Rad fahren und besonders dieser Punkt, insbesondere Flugreisen, ja, das ist, da muss man nicht groß drum rumreden. Das ist definitiv der umweltschädliche Part des Reisens.
Voll. Ja, und ich meine, das ist halt auch der traurige Part, würde ich sagen.
Ja.
Aber ja, gut. Reisen, Sophie, in nicht demokratische Länder ist gefährlicher.
Ist auch eine interessante Frage. Ich finde, vielleicht fühlt man sich in demokratischen Ländern erstmal sicherer. Vielleicht auch, weil wir selbst aus einem demokratischen Land kommen und das, ich sag jetzt mal so kulturtechnisch, ja auch eigentlich kein großer Unterschied dann ist zu unserem Land.
Stimmt.
Und da kann es sicherlich Einschränkungen geben in nicht demokratischen Ländern. Und ich tue mich schon schwer damit. Ich möchte das nämlich auch nicht einfach so pauschalisieren. Dass da nicht mal irgendwas passiert. Und gerade weil wir ja auch Journalistinnen sind, ist das ja sowieso mit nicht-demokratischen Ländern auch in dieser Position mal etwas schwieriger als bei uns hier.
Ja, voll. Also ich will es nicht als weniger gefährlich quasi darstellen oder als weniger kritisch zu betrachtend darstellen, als es ist. Trotzdem würde ich es auch nicht pauschalisieren. Ich war definitiv noch nicht in genug nicht-demokratischen Ländern zu Besuch, um da wirklich jetzt eine fundierte Meinung zu haben. Oder jedenfalls ein breites Erfahrungsspektrum. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt viele auch nicht-demokratische Länder, in die man einfach reisen kann, in denen das eine sichere Reise in den allermeisten Fällen ist. Und solange man halt dann in gewissen Ländern nicht, nicht auffällt, das klingt jetzt auch schon wieder anders, als ich es eigentlich sagen möchte, aber quasi, wenn man da nicht sagt, hallo, ich bin eine Journalistin und ich werde regierungskritisch jetzt berichten, ich glaube dann, also in der Regel muss einem nichts passieren. Das muss nicht gefährlicher sein als in demokratischen Ländern. Aber natürlich sind das Sachen, die man im Kopf haben muss.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, inwieweit man als Touristin da irgendwie etwas mitbekommt. Also gerade wenn man, was weiß ich, in eine Hotelanlage fliegt und da einfach bleibt und nichts vom Land drumherum mitkriegt, dann kann man sich da schon eine schöne Reise machen. Aber vielleicht hat es auch manchmal was damit zu tun, wie sehr man da dann wirklich rausgeht und reingeht in die Kultur. Aber ich möchte da auch ehrlich gesagt gar keine große, allumfassende Aussage treffen, weil ich finde, dass ich da nicht die Expertise habe, um da, mir eine große Meinung zuzubilden. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit eurem nächsten Vorurteil. Berufliches Reisen ist schlecht.
Finde ich ein ganz lustiges Vorurteil irgendwie. Also was ist überhaupt schon schlecht? Und ja, also berufliches Reisen habe ich ein paar Mal gemacht innerhalb Deutschlands. also ich fand es ganz cool, weil quasi dir wird die Reise bezahlt. Ne? Wenn sie jetzt auf Umweltaspekte gesehen wird, dann klar, also gerade aktuell sehen wir ja, man kann die meisten Meetings auch über Zoom haben und das ist natürlich viel besser für die Umwelt, als dann für ein Wochenende nach London zu fliegen oder so.
Definitiv. Ich glaube nur, dass es sich manchmal einfach nicht vermeiden lässt. Also, ich münze das jetzt mal wieder auf uns. Also als Journalistin muss man halt eigentlich anwesend sein, normalerweise. Und da ist es schon gut, auch mal außerhalb von Online-Interviews was zu machen. Und dann bietet sich das schon an. Und ich glaube, dass da aber auch ein größeres Bewusstsein mittlerweile gewachsen ist, dass man dann diese Fahrten eben auch irgendwie eher mit der Bahn zum Beispiel macht. Aber natürlich ist es eigentlich am umweltfreundlichsten, wenn jeder mit seinem Popo zu Hause bleibt.
Das stimmt. findest du denn? Durch Reisen verlagert man sein eigenes Glück nur woanders hin, findet aber nie Glück im Hier und Jetzt.
Boah, das ist aber deep.
Ja, der trifft auch, finde ich.
Tatsächlich ist das ein Thema, worüber ich mir eine Zeit lang sehr intensiv Gedanken gemacht habe, ob Reisen nicht einfach so eine Realität... Ah, jetzt nehme ich schon unser Vorurteil danach.
Passt schon, wir können sie zusammenfügen.
Und zwar ist das nächste Vorurteil, Reisen ist nur Realitätsflucht. Und tatsächlich habe ich mir selbst schon öfter mal gedacht, ob ich nicht selbst vor irgendwas davon laufe. Ich weiß es nicht. So richtig habe ich die Antwort da noch nicht drauf gefunden. Es kann schon sein, dass das manchmal so war. Mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe auch ziemlich viel Glück im Hier und Jetzt. Deswegen verlagere ich mein Glück nicht unbedingt, sondern erweitere es eher durch Reisen.
Schön.
Und deswegen, ich würde sagen, ja, ich hatte eine Phase, da habe ich das bestimmt eher so verlagert und bin so ein bisschen aus meiner eigenen Realität, die jetzt quasi im offiziellen Zuhause stattgefunden hat, dem bin ich entflohen, um quasi das Glück zu verlagern. Aber mittlerweile würde ich sagen, ich habe einfach zu Hause Glück und auf Reisen auch. Und da finde ich nämlich einfach immer noch mehr.
Ja, das finde ich schön. Und ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Auch wirklich eine Frage, mit der ich mich schon lange und viel und oft beschäftigt habe. Vor allem in Phasen, in denen ich im Hier und Jetzt, sag ich mal, oder im Alltag, wenn wir es so nennen wollen, nicht so glücklich war, habe ich schon auf jeden Fall beobachtet. Ich buche ein Ticket und ich kann plötzlich wieder atmen. Oder ich fahre irgendwo hin und plötzlich ist alles so, als würde man sich so eine rosa-rote Brille quasi anziehen und plötzlich ist alles richtig cool und du denkst dir so, boah, Leben ist nice. Jetzt inzwischen würde ich auch sagen, bin ich an diesem Punkt, an dem ich einfach glücklich hier bin und dadurch nicht quasi den Unterschied braucht zwischen Unglück und Glück, um das Glück mehr wert machen zu lassen. Weißt du, also ich bin zum Beispiel jetzt vor kurzem aus Madrid zurückgekommen nach Dortmund und ich bin nach wie vor unfassbar glücklich und das finde ich ist quasi der Beweis. Aber es kommt ganz bestimmt auf die Person an und auf die Situation.
Voll. Ich finde, du hast es auch sehr schön gesagt. Es wäre fast schon ein schöner Abschluss. Aber jetzt kommt leider doch noch ein nicht so schönes Thema als letztes eurer Vorurteile. Und zwar beim Reisen kommt es zur kulturellen Aneignung.
Ja, auch sehr spannendes Thema. Darüber möchte ich tatsächlich auch mal eine ganze Folge machen. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Genau, falls ihr da jemanden kennt, ich würde das nämlich gerne mit einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin machen. Also wenn da jemand da draußen eine kennt, die daran interessiert wäre und da halt auch irgendwie fachliches Wissen hat, sehr, sehr, sehr gerne. Grundsätzlich, ich glaube, es kann auf jeden Fall zur kulturellen Aneignung kommen. Also in ganz, ganz, ganz vielen Fällen unbewusst, ungewollt meistens, aber ist auf jeden Fall schon die Gefahr da, oder?
Definitiv. Also ich glaube auch, dass es mit diesem unbewussten Ungewollten, dass es nicht unbedingt, weil ich mir diese kulturell aneigne, habe ich ja nicht immer direkt böse Absichten. Aber natürlich habe ich mich auch gefragt, als wir zum Beispiel in Nepal waren und uns Kleidung dort in einem Laden gekauft haben, die halt typisch nepalesisch war. Ist das schon eine kulturelle Aneignung? Wo fängt es überhaupt an und wo hört es auf? Und deswegen würde ich einfach nur sagen, beim Reisen kann es zur kulturellen Aneignung kommen. Und viel weiter möchte ich, glaube ich, bei dem Thema gar nicht gehen, weil ich glaube, da macht es wirklich Sinn, auch mit einem Experten, einer Expertin drüber zu sprechen.
Ich denke auch. Ganz kurz als Zwischenschub für eine Definition von kultureller Aneignung, denke ich, würde es nicht schaden, einmal Z zu zitieren. Das ist ein Ressort von Zeit Online. Und die sagen, wenn Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen beispielsweise Frisuren, Kleidungsstücke, Accessoires oder markante Slangs aus einer marginalisierten Kultur zu ihrem eigenen Nutzen übernehmen, ohne dabei den Wert der jeweiligen Kultur zu respektieren, handelt es sich um Cultural Appropriation, auf Deutsch um kulturelle Aneignung. Genau, das heißt, es kommt ein bisschen drauf an, über welche Kultur wir reden. Das heißt, wir würden jetzt nicht kulturelle Aneignungen über die bayerische Kultur oder sowas. Sowas gibt's nicht. Aber ja, egal, weiter im Text, ne?
Okay, Sophia, Das waren ja schon ganz schön viele Vorurteile, die unsere Community da hat. Und ich fand es auch total spannend. Also vielen Dank nochmal, dass ihr uns die alle geschickt habt. Hast du denn noch eigene? Du hast ja sicherlich selbst Vorurteile, haben wir eben schon gesagt. Wir haben auf jeden Fall, jede hat Vorurteile. Wie sieht es denn mit deinen aus?
Ja, ich habe auf jeden Fall welche, die ich bei mir selbst manchmal kritisiere, manchmal auch bei anderen. Das eine ist, Reisen dient nur noch dem Social Media Content. Ich meine, alle sehen es, ne? Ich bin selbst, was heißt schuldig, aber ich gucke mir meinen eigenen Instagram-Kanal an und ich sehe einfach nur Bilder, die als Ortsmarke nicht Deutschland haben. Ja.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie definitiv ein Thema. Das heißt, du empfindest die Reisen, die du selbst machst, auch als, also ich meine, die planst du ja hoffentlich nicht nur, damit du schöne Instagram-Bilder posten kannst.
Nee, guter Punkt. Also so wie ich es jetzt hier formuliert habe, dient nur noch dem Social-Media-Content? Nee, also definitiv nicht. Ich glaube nur, es kann von außen manchmal so wirken, weil man einfach so viel von dem, was man quasi erlebt, einfach auf Social Media postet. Und dann wirkt es eben so, erlebst du das wirklich noch echt?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist nämlich auch eins meiner Vorurteile, dass Reisen auch Profilierung teilweise ist. Und natürlich ist es schön, erzählen zu können, hey, ich war schon mal in Nepal, im Everest-Gebirge oder sowas. Und das klingt gut. Da müssen wir uns doch nicht drüber streiten. Aber das ist trotzdem nicht der Grund, warum ich auf diese Reise gegangen bin, damit ich das später groß rumposaunen kann, würde ich sagen.
Ja, voll. So ein anderes, das ich habe, das ist auch ein bisschen mit dem Reisen ist teuer verbunden. Das ist, Reisen ist klassendefinierend, also quasi nur so eine bestimmte gesellschaftliche, soziale Klasse kann sich Reisen überhaupt leisten. Und dementsprechend ist es halt auch so ein Statussymbol.
Also mit dem Statussymbol würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich finde, eine Reise ist egal was das für eine Art von Reise ist, finde ich, ist eine Reise ein Luxus. Weil eine Reise ist ja nicht nur Geld, eine Reise ist vor allem auch Zeit und die Zeit musst du erstmal haben und diese Zeit musst du dir auch leisten können. Und ich glaube, das ist auch wieder dieser Punkt, weswegen dieses Reisen ins Klassendefinieren sich auch mit einem Vorurteil, das wir ganz am Anfang hatten, überschneidet, dieses Reisen ist teuer.
Genau.
Und ich glaube, da natürlich lassen sich dann auch irgendwie Reisen unterscheiden, wenn man sagt, die obere Klasse fliegt jetzt in Luxushotels und die anderen, die fahren in einen Nachbarort mit dem Zelt an See. Aber dass das eine schlechtere Reise ist, würde ich jetzt als die andere, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber natürlich ist das dann auch klassendefinierend in dieser Hinsicht.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eins, das ist nichts, was ich unbedingt denke, aber was ich auf jeden Fall auch oft gehört habe. Beim Reisen lernt man kaum tatsächlich die Kultur und die Menschen kennen, sondern man klappert am Ende quasi nur Touri-Spots und Sehenswürdigkeiten ab. Hatten wir auch schon angerissen.
Ja, hatten wir schon angerissen. Und ich glaube, da ist auch wieder dieser, das merke ich gerade, das ist echt so ein Riesenfaktor beim Reisen, die Zeit.
Ja.
Und wenn ich mache jetzt nur einen Wochenendtrip und dann denke ich nicht, dass ich wirklich Kultur und Menschen kennenlernen kann. Menschen vielleicht kurz, aber nicht intensiv. Und die Kultur auch nur ganz kurz. Und je nachdem, wie sehr ich mich damit beschäftige, vielleicht auch gar nicht. Und deswegen kommt es einfach darauf an, wie viel Zeit ich mir nehme und wo ich auch meinen Fokus setze, weil ich kann auch lange da bleiben und nur Tourispots und Sehenswürdigkeiten abklappern. Aber ich muss es ja nicht, wenn ich es wirklich möchte. Und deswegen, das ist, ich finde, das ist bei vielen dieser Vorurteile so ein schmaler Grat.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Fazit vielleicht jetzt schon mal. Naja, letzter Punkt, auch ähnlich zu dem Touris sind nicht erwünscht Thema. Kritik an Übertourismus kriegt man natürlich schon viel. Vor allem, wenn ich dann zum Beispiel erzähle, ja, also wir waren da auf halber Strecke zum Everest Base Camp und sowas und dann sagen die Leute so, ey, ist da nicht super viel los? Ist da nicht nur Müll? Ist das nicht totaler Übertourismus?
Ja, auch wieder ein schwieriges Thema. Schon irgendwie. Andererseits, unterstützt man natürlich als, auch als Touristin die Wirtschaft der Gegend. Man ist dafür verantwortlich auch, dass die Leute einen Job haben. Also wir haben auch mit den Leuten vor Ort darüber gesprochen, dass wenn eben die Einheimischen nicht als Porter oder als Guide engagiert werden, dass sie dann eben in dieser Saison arbeitslos sind. Und das hat man auch während Corona gesehen, dass viele keinen Job hatten und nicht arbeiten konnten und ihre Familie nicht ernähren konnten. Und möchte man das lieber? Also ich bin jetzt nicht hier und sage, möchte, dass wir jetzt Übertourismus betreiben. Das ist nicht das Ziel. Aber Tourismus erfüllt halt auch ganz stark einen wirtschaftlichen Aspekt.
Voll, auf jeden Fall. Und ob man letzten Endes sich entscheidet, in so eine Region zu reisen oder nicht, liegt uns allen selbst offen. Sowieso.
Definitiv.
Sophie,
jetzt
stell dir mal vor, ne, du kriegst so ein Vorurteil, eins von all denen, die wir gerade genannt haben, so an den Kopf geschmissen. Wie reagierst du? Wie reagiert man am besten?
Ausrasten und der Person die Meinung geigen.
Natürlich, am besten gleich mit der Faust.
Ich glaube, also was ich immer gut finde, was ich immer bildstark finde, ist, wenn man erstmal bei sich selbst anfängt und auch von den eigenen Bedürfnissen spricht, von den eigenen Ansichten und Beispiele auch dafür nennt, warum man so handelt und das natürlich auf eine ruhige und sachliche Art. Und natürlich schadet es auch nicht, darüber nachzudenken, wie man sich verhält und was man so für Aussagen trifft.
Ja, ich gebe recht. Also einfach mal, selbst reflektieren. Also man kann ja auch zustimmen, ne? Man kann ja auch teilweise zustimmen und trotzdem sagen, ja, aber das und das versuche ich, um eben dagegen zu wirken. Ja, und letztendlich, ob man dann eben sich wirklich so verhält oder nicht, da würde ich sagen, das ist sowas, da sollte man vielleicht seinen eigenen Bedürfnissen auf der Reise einfach zuhören und weniger auch den Vorurteilen zuhören, weniger eben auch um eben Sachen wie Übertourismus oder Touri-Spot abklappern zu vermeiden, kann man ja auch einfach mal so eine Sache machen, so instinktiv reisen. So habe ich das jetzt genannt.
Ja, das ist schön. Und es passt auch gut. Und das Ding ist, also das ist nur meine Erfahrung, dass die Vorurteile, die ich mir oft, sagen wir jetzt im Familienkreis zum Beispiel anhören muss, sind halt einfach von Leuten, die selbst auch nicht in ihrem Leben so viel gereist sind, einfach auch, weil sie kein Interesse vielleicht daran haben und sich eben nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Aspekt. Einfach, wenn du die Erfahrung nicht hast, dann kannst du auch nicht über diese Themen sprechen. Und deswegen, auch wenn mir dann vielleicht mal Naivität oder so vorgeworfen wird, dann denke ich, ignoriere ich das und probiere es halt einfach aus, um mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und das ist viel besser, als einfach drauf zu hören und dann zu sagen, ja, dann. Also wenn ich dann halt als Frau nicht alleine reisen kann, dann reise ich halt gar nicht. Also ich mache mich doch nicht von anderen Leuten abhängig.
Ja, voll.
Aber Sophia, was macht man denn, wenn ich jetzt Vorurteile habe? Wie werde ich die denn wieder los?
Tja, wenn ich da das Geheimrezept hätte, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, ich würde sagen, jetzt auf das Thema Reisen bezogen. Einfach mal machen. Reisen. Simpel. Einfach mal rausgehen, Menschen kennenlernen, Vertrauen auf Menschen einlassen und ja, einfach mal ein bisschen weniger nachdenken und mal machen und dabei hin und wieder selbst reflektieren.
Ich finde, das ist eine gute Mischung und ich finde, das ist auch ein sehr guter Appell zum Schluss, den wir schon öfter mal hatten. Einfach mal machen. Ja, es ist, natürlich ist an Vorurteilen auch manchmal was dran und ich finde, manchmal sind Vorurteile auch gut, dass man sich so eine gewisse Vorsicht bewahrt, also natürlich sollte ich nicht bei jeder x-beliebigen Person ins Auto steigen, aber dafür brauche ich halt auch ein gewisses Grundvertrauen und in mich selbst vor allem.
Ja, total. Tja, da sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt über uns, über die Folge, über zukünftige und vergangene Folgen, dann klickt doch gerne auf Abonnieren bei uns auf Instagram. Wir heißen soweitsogut_podcast.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.